Hallo, ich bin André und HIV-positiv.
Hallo, und ich bin Fabian, ich bin HIV-negativ.
Und ihr hört unseren Podcast 2+, den wir zusammen mit der Kampagne Hashtag noch viel vor und in Zusammenarbeit mit Gilead Sciences produzieren. Und 2+, das steht nicht für die Anzahl der Gäste, die wir schon bei uns im Podcast hatten, sondern für unser Leben und Lieben mit und um HIV.
Wir sprechen in unserem Podcast über alle möglichen Themen rund um HIV, denn HIV ist schon lang kein Todesurteil mehr und kein Grund, sich den ganzen Tag Sorgen zu machen. Wir sprechen darüber, wie wir unser Leben positiv gestalten und welche Rolle HIV dabei eigentlich noch spielt oder eben nicht. Aber bevor wir loslegen, möchten wir euch noch daran erinnern, dass unser Podcast keine ärztliche Beratung darstellt. Also wenn es bei euch irgendwo juckt, brennt oder ihr medizinische Beratung braucht, wendet euch bitte an einen Arzt oder eine Ärztin. Dafür sind wir nicht gut.
Wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema, und zwar über das Thema mentale Gesundheit. Und wir haben, tada, auch heute wieder einen ganz, ganz lieben Gast, und wir freuen uns, Sie zu begrüßen. Hallo Anke.
Hallöchen.
Hallo Anke, schön, dass du bei uns bist heute.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Cool. Ja, du bist unsere erste Gästin. Und unser zweiter Gast sozusagen. Und ja, beim Thema mentale Gesundheit ist es so, wir dachten uns, hey, da müssen wir jemanden einladen, die sich wirklich mit dem Thema auskennt. Und du hast auch einen sehr tollen Instagram-Account, @diepsychotherapeutin, und hast auch Podcasts gemacht schon in der Vergangenheit. Ja, und deswegen dachten wir, hey, das wäre echt cool, wenn wir dich heute mal bei uns hier begrüßen dürfen in der Sendung.
Ja, danke schön. Also ich habe mich auch sehr über die Einladung gefreut.
Cool. Bevor wir sozusagen die Ereignisse überschlagen in unserem Podcast und wir direkt so in dieses eigentliche Thema einsteigen, haben wir uns gedacht, vielleicht wäre es mal ganz gut, nochmal einen Schritt zurückzugehen und drüber zu sprechen, was ist denn mentale Gesundheit? Also ich persönlich zum Beispiel denke bei mentaler Gesundheit jetzt irgendwie oder bei mentalen Problemen an solche Sachen wie Burnout oder Depressionen, und da liest man ja auch ganz viel drüber. Was würdest du sagen, Anke, was beinhaltet eigentlich mentale Gesundheit?
Also mentale Gesundheit hat jeder Mensch von uns, ne? Das, was du jetzt gerade genannt hast, ist eher der Begriff mentale Erkrankung, wo dann Depression, Burnout, Zwangserkrankung, Angststörungen und so reinfallen. Aber mentale Gesundheit sind erstmal die individuellen Faktoren, wie zum Beispiel Zufriedenheit oder emotionale Zustände und auch soziale Aspekte, die jeder Mensch von uns hat. Jeder Mensch von uns hat ja eine körperliche Gesundheit und auch eine mentale Gesundheit. Und deshalb ist das ein Thema, das mir nicht nur in meiner Praxis als Psychotherapeutin begegnet, sondern ein Thema, das jeden Menschen von uns eigentlich betrifft und uneigentlich auch.
Also mentale Gesundheit ist ja auf jeden Fall ein großer Teil der Lebensqualität, oder? Und da wäre vielleicht auch mal so eine Frage, die wir haben, wenn du jetzt so von außen schaust oder vielleicht auch viele Personen kennst, die andere chronische Krankheiten haben, was würdest du sagen, ist das irgendwo ein Unterschied, ob man jetzt bereits eine chronische Erkrankung hat oder eine andere Erkrankung, oder wie wirkt sich das auf die mentale Gesundheit aus, deiner Meinung nach?
Also das beeinflusst sich schon wechselseitig, ne? Also wenn es mir körperlich nicht gut geht, weil ich eine chronische Erkrankung habe zum Beispiel, leidet auch häufig die Seele darunter. Geht es mir seelisch nicht gut, kann es auch dazu kommen, dass ich vielleicht eher eine chronische Erkrankung ausbilde. Und deshalb kann man, glaube ich, und das sagen auch viele Experten, Körper und Seele da nicht so trennen. Ne? Also das beeinflusst sich total. Und das kannst du wahrscheinlich selber auch bestätigen, oder?
Auf jeden Fall. Also ich kann von mir aus sagen, als ich die Diagnose bekommen habe, ging es mir auch natürlich psychisch dann total schlecht. Also nicht nur, dass es mir physisch total schlecht ging, sondern klar, diese ganzen Sorgen, die man hat, das wirkt sich ja dann auch wiederum auf die körperliche Gesundheit aus. Also das merkt man dann ja.
Und gerade beim Thema HIV ist ja noch einer der Probleme, die man jetzt im Vergleich, klar, man soll jetzt natürlich kein Abwägen gegenüber von anderen Krankheiten machen, aber wenn wir zum Beispiel Diabetes als Beispiel mal nehmen, ist das natürlich eine Krankheit, wenn man erzählt, dass man eben unter Diabetes leidet, im Umfeld eine andere Reaktion, als wenn man erzählt, dass man HIV-positiv ist. Also das ist ja noch einer der größten Probleme eigentlich bei HIV, dass es eine große Stigmatisierung dem Thema gibt. Also es wird oft einem so ein bisschen auch, vielleicht auch mal schon mal unterschwellig mitgeteilt, so nach dem Motto, ja, bist ja selber schuld, dass du das jetzt hast. Und das kann natürlich noch ziemlich zusätzlich einem das Leben schwer machen, nicht nur auf der einen Seite mit Diagnose klarzukommen, sondern auch eben von der anderen, von der Umwelt eben, ja, dann sogar noch Vorwürfe gemacht zu bekommen, direkt oder indirekt.
Ja, absolut. Also da spielt das Thema Stigmatisierung eine ganz große Rolle. Ne? Einerseits kann es natürlich auch sein, dass Betroffene sich selbst stigmatisieren. Einerseits, oh, ich habe mich jetzt infiziert oder jetzt habe ich zusätzlich noch eine Depression oder so entwickelt, dass man sich selber stigmatisiert. Aber es gibt ja auch die Stigmatisierung von außen oder auch die Stigmatisierung, die dann vom System herkommt. Mhm. Ne? Und das ist natürlich dann auch ein Faktor, der die mentale Gesundheit, der mentalen Gesundheit nicht gut tut, wenn man sich da selber noch stigmatisiert.
Du hattest es ja auch eben angesprochen, eben wenn dann vielleicht eine Depression noch hinzukommt. Also das sind ja dann vielleicht auch zwei Stigmatisierungen, die dann einem wirklich sehr ungünstig zusammentreffen kann. Einerseits, dass man von der Gesellschaft für die HIV-Infektionen stigmatisiert wird. Auf der anderen Seite, dass man vielleicht auch gar nicht so diese Optionen in Betracht zieht, sich da eben Hilfe zu holen, die Diagnose zu verarbeiten, eben mit einer Psychotherapie, weil das ja eben auch oft noch ebenfalls stigmatisiert wird. Also
ist das denn manchmal ein Thema bei dir, Anke, wenn du Patienten behandelst, dass dieses Stigmatisierungsthema der psychischen, ich sage jetzt mal Probleme oder wie auch immer man das jetzt, weiß nicht, welches Wort am besten da benutzt wird, politisch korrekt, ist das ein Thema, dass man auch darüber redet, über diese Stigmatisierung?
Ja, also das kommt eigentlich fast tagtäglich vor, dass die Menschen sich nicht trauen, zum Beispiel dem Arbeitgeber zu sagen, ich müsste jetzt einmal in der Woche eine Stunde eher Feierabend machen, damit ich pünktlich zur Therapiesitzung bekommen kann. Oder wenn es einem nicht so gut geht, dass man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man einen Krankenschein hat etc. Also das ist schon so, dass das immer noch ein großes Tabuthema ist. Und dass es da aber auch wichtig ist, sich Hilfe zu suchen, nochmal einen Schritt vorher, wenn man jetzt die Diagnose HIV-positiv zum Beispiel bekommt, ne? Das ist ja erstmal ein Schock. Und da sich auch bewusst zu machen, da darf ich mit zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin gehen, da darf ich mir Unterstützung suchen, denn ich habe häufig Patienten, die auch mit einer anderen chronischen Erkrankung, mit dieser Diagnose nicht zurechtkommen, wo es dann um Krankheitsbewältigung geht. Und da sich bewusst zu machen, ich darf mir Hilfe suchen, um das Ganze zu verarbeiten. Und da muss ich nicht noch zusätzlich eine Angststörung haben oder eine Depression haben, sondern alleine dieser Punkt, diese Krankheitsbewältigung ist ein sehr, sehr guter Grund, um eine Therapie auch auf Kosten der Krankenkasse zu beantragen. Ne? Und ich glaube, dass das was viele auch gar nicht wissen.
Magst du das nochmal ausführen? Ich glaube, es gibt ja so, wie sind das, 5 Probesitzungen oder wie war das nicht?
Also da muss man immer ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt gesetzlich versichert ist oder privat versichert ist. Aber der Großteil ist ja gesetzlich versichert. Und da muss man erstmal in eine psychotherapeutische Sprechstunde. Da kann man sich über die Terminservicestelle 116, 117 einen Termin vereinbaren lassen. Oder man ruft selber bei PsychotherapeutInnen in der Umgebung an. Und da wird dann geguckt, ob man einen Bedarf hat. Also da wird geguckt, liegt eine psychische Erkrankung vor? Ja, Dann bekommt man ein Formular mit dem man sich dann auch wieder einen Therapieplatz suchen kann. Weil die meisten PsychotherapeutInnen sind halt, haben lange Wartezeiten. Mhm. Wenn da aber rauskommt, nee, da wäre irgendwie eine Beratungsstelle oder irgendwie ein bisschen Entspannung gut, dann hat man ja nichts verloren, dann hat man einen Termin beim Psychotherapeuten gehabt. Und nach dieser Sprechstunde kann man dann 2 bis 4 probatorische Sitzungen beim Psychotherapeuten machen, wo geguckt wird, was ist eigentlich die Symptomatik, welche Diagnose liegt vor, wie hat sich das Ganze entwickelt. Und dann kann man entweder eine Langzeittherapie starten, das sind glaube ich 60 Sitzungen, oder man startet erstmal mit einer Kurzzeittherapie 1, das sind 12 Sitzungen, dann kann man die nochmal verlängern um 12 Sitzungen, das ist dann die Kurzzeittherapie 2. Also hat man dann erstmal 24 Sitzungen und das wird halt ganz normal von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Wenn ich jetzt privat versichert bin, dann gibt es meistens 5 probatorische Sitzungen und dann je nach Versicherungstarif unterschiedlich viele Sitzungen. Aber das ist so der Gang, wie man in eine Therapie kommen kann.
Das klingt ja gar nicht mal so schwierig. Und es ist tatsächlich auch wirklich die Frage, also gerade wenn man eben um die körperlichen Auswirkungen von einer HIV-Diagnose geht man natürlich zum HIV-Schwerpunktarzt oder Ärztin. Und warum soll man eben nicht gerade, um das auch besser zu verarbeiten, sich auch eben seelisch oder mental Hilfe holen?
Und ist das, Anke, noch so ein Thema, weil ich nochmal jetzt, wenn ich damals von meiner Diagnose herkomme und darüber nachdenke, das war so ein ganz wichtiger Schritt für mich, auch zu akzeptieren, dass ich jetzt diese Diagnose habe und dass ich sozusagen da wieder eher natürlich dann auch irgendwo, um was tun zu können, um selbstbestimmt damit umzugehen, auch das akzeptieren muss irgendwo. Ist das auch im Kontext von mentaler Gesundheit so ein Thema? Also, dass du erstmal schauen musst, dass sozusagen Patienten mit sich ins Reine kommen? Also in der Hinsicht, dass sie halt diese Therapie, die du da auch anbietest, annehmen können?
Total. Also da geht es ja darum, zu akzeptieren, dass das Leben nicht mehr so sein wird, wie es vor der Diagnose auch war, ne? Dass sich da einiges ändert, aber auch zu gucken, ja, der Weg ist jetzt dann vielleicht anders, aber der muss nicht schlechter sein, ne? Und da für sich zu gucken, was möchte ich mit meinem Leben anfangen und da zu gucken, was sind meine Ressourcen, was sind meine Stärken und da zusammen mit dem Patienten oder der Patientin zu gucken, was sind Ziele und da muss man oft erstmal so ein bisschen gucken und auch vieles entwühlen, weil man irgendwie einen so einen Weg hat und der ist jetzt dann irgendwie nicht mehr möglich. Und da ist es dann, also da würde man ja bei jedem anderen Problem sich auch Unterstützung suchen. Und bei der psychischen Belastung, da ist man da noch so ein bisschen zurückhaltend, weil man dann ja auch oft irgendwie denkt, dass man dann abgestempelt wird. Und das ist in der Gesellschaft leider ja auch teilweise noch so. Ne? Mhm. Es ist gut, dass immer mehr Prominente auch über ihre Erkrankung sprechen, dass das einfach ein bisschen, ich will nicht sagen Trend wird, aber das ist so wie in den USA, da hat jeder seinen Psychotherapeuten und das ist voll hip und in. Ne? Mhm.
Ja, es ist ja auch letztendlich das, was es ja auch eben beim Thema HIV noch zu wenig gibt, eben so ein bisschen Beispiele oder Referenzen, wo wir ja auch versuchen durch unsere Arbeit einfach Leuten, die damit gerade noch versuchen klarzukommen, irgendwie ein Beispiel oder ein Anhaltspunkt sein können, dass sie sehen, ah, Moment, da gibt es doch jemanden, der damit sehr offen umgeht und sehr gut auch, also ein positives Beispiel ist, an dem man sich orientieren kann. Aber wenn es da eben, und das dafür sind halt Prominente halt ideal, wenn man weiß, ah, Moment, der hatte da Probleme, der hatte da Probleme und trotzdem ist er erfolgreich oder das gehört sozusagen dazu, das ist was ganz Normales und das ist nicht schlimm, damit umzugehen, ist es da tatsächlich ja ein wichtiger Punkt, wo es auch vielleicht decken sich da eben die beiden Themenbereiche mentale Gesundheit und HIV eben schon wieder, ja, dass es in beiden Bereichen mehr positive Beispiele bräuchte.
Absolut, dass es da auch so ein Vorbild gibt, ne, an dem man sich da vielleicht so ein bisschen etwas abschauen kann, offen damit umzugehen, damit auch, sei es jetzt die mentale Gesundheit oder auch die HIV-Erkrankung kein Tabuthema mehr ist, ne? Und dass einfach mehr drüber gesprochen wird. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das merke ich bei meinen Patienten und Patientinnen auch immer wieder, je offener die auch zu ihrer Erkrankung stehen, desto besser können sie die annehmen, können mehr mit Freunden, mit Familie drüber sprechen. Und das führt dazu, dass das Ganze, also auch die ganze Behandlung etc. viel effektiver ist und es denen deutlich schneller besser geht.
Mhm. Du hattest ja gerade über die Behandlung gesprochen. André hat ja, glaube ich, zum großen Teil ein bisschen die Diagnose damit verarbeitet, dass er wirklich super krass sich aufs Fahrradfahren fokussiert hat. Seitdem ist er ja fahrradverrückt ohne Ende. Ist es, sind es so typische Möglichkeiten, um so eine Diagnose oder irgendwelche anderen besonderen Erlebnisse eben zu verarbeiten, indem man sich irgendwas nimmt und darauf eben total fokussiert? Es kann ja ein Sport sein, aber es könnte sicherlich bestimmt auch was anderes sein, oder?
Ja, natürlich. Das kann einerseits ein Verarbeitungsmechanismus sein, ne? Dass man sagt, wenn ich Rad fahre, dann bekomme ich den Kopf frei, dann kann ich abschalten. Es könnte ja auch sowas sein, wie, dass man sich in die Arbeit stürzt, ne? Das wäre dann etwas, was nicht so funktioniert.
Das klingt nach mir.
Oder dass man anfängt, ganz viel zu kontrollieren. Habe ich jetzt den Herd ausgemacht? Oder Alkohol zu trinken. Also da gibt es funktionale und dysfunktionale Sachen. Wenn das jetzt dazu wäre, also so wäre, dass du dann dadurch dein Freundeskreis und alles, dein soziales Leben sehr vernachlässigt, dann wäre das natürlich auch wieder dysfunktional. Oder wenn du irgendwie so vorweg fährst, so im wahrsten Sinne des Wortes. Aber erstmal kann sowas auch etwas sein, was einem hilft, mit solchen Diagnosen zurechtzukommen.
Und was würdest, also da hatte ich ja nochmal Glück gehabt, würde ich, also mein Gedanke.
Mit meiner Bewältigung. Und er hat ja sogar das Rauchen dann noch eingestellt. Also ja. Es hätte ja auch schlimmer werden können, dass du dich aufs Rauchen fokussierst.
Stimmt. Und wenn man jetzt nicht in solche Handlungen übergeht, beziehungsweise, also das ist ja dann eher schon eine Art von Selbsttherapie, sage ich mal, was würdest du denn generell sagen, was bezüglich der mentalen Gesundheit so Strategien sein können, dass man vielleicht auch einfach auf die Erhaltung der mentalen Gesundheit achtet, bevor es, ich sag jetzt mal einfach, zu spät ist, in Anführungszeichen, und ich mir wirklich professionelle Hilfe suchen muss? Mhm. Haben wir ja gesagt, das ist vollkommen in Ordnung, das zu tun, aber ich gehe auch nicht erst zum Zahnarzt, wenn sozusagen mir die ganze Kauleiste schon halb ausgefallen ist, ne? Sondern ich putze ja jeden Tag Zähne. Also wie können wir mental die Zähne putzen?
Ja, also so ein bisschen Prophylaxe betreiben, ne? Das geht total basal mit unseren Grundbedürfnissen so ein bisschen, ne? Also ausreichend und genug schlafen, gesund und ausreichend essen, viel trinken, hauptsächlich kein Alkohol, so, ne?
Okay.
Sich bewegen, spazieren gehen, soziale Kontakte, das sind so Dinge, die jedem Menschen da wirklich gut tun können. Wenn ich jetzt total extrovertiert bin, dann brauche ich mehr soziale Kontakte. Bin ich aber eher introvertiert, muss ich jetzt nicht unbedingt zwanghaft nach Feierabend noch Party machen gehen, sondern da zu gucken, was tut mir gut, ne? Da für sich zu gucken, Zeit für sich zu haben, auch mal Nein zu anderen und damit Ja zu sich selbst zu sagen. Denn ganz viele Menschen, das erlebe ich immer wieder in der Praxis, denen fällt es schwer, jemanden mal abzusagen und Nein zu sagen. Und die sagen, ja, ich kann so schlecht Nein sagen. Aber da sage ich immer, nee, sie können ganz, ganz toll Nein sagen zu sich selber. Denn ein Ja zu jemand anderem ist auch immer ein Nein zu sich selbst. Und wenn man das mal umdreht, ne, mal zu anderen Nein sagen und zu sich selber Ja zu sagen, wenn man mal jetzt nicht noch irgendwie mit Freunden unterwegs sein möchte, da wirklich zu gucken und auch Grenzen zu setzen. Das sind, glaube ich, so basale Dinge, die jedem Menschen guttun und der auch der Seele guttun.
Hm. Ja, finde ich sehr, sehr wichtig, ja, dass diese Betrachtungsweise zu sich selbst auch dann Nein zu sagen in der Situation, wo man ja jemanden anders Ja sagt, ja. Ja, ich denke da gerade so laut drüber nach, das weiß nicht so.
Ja, aber ich fand's gut. Es geht bei mir auch gerade rund.
Ja.
Aber das ist ja auch tatsächlich auch gut, dass wir dann auch nochmal sozusagen auf ja, den Alltag eigentlich ja zu sprechen kommen, weil das ist ja dann eben, da braucht man ja nicht unbedingt eine Diagnose von irgendeiner Infektion, nee, um sich zu überlegen, ist es denn mein Alltag gerade, der mir gut tut? Oder du hattest auch mal so schön gesagt, rette ich mich eigentlich von Urlaub zu Urlaub? Was ja sehr ungesund ist und aber auch wieder eine spannende Betrachtungsweise, wenn man eben zu sehr einfach immer nur in der Perspektive hat, oh, bald habe ich es ja geschafft und dann kann ich mal wieder kurz durchatmen. Und dann ist es ja immer so ein kleiner Sprint bis zum nächsten Highlight.
Wer kennt den nicht, ja, diesen Sprint, ja, zum nächsten Urlaub?
Ja, und da ist es viel, viel wichtiger, jeden Tag für sich so einen Mini-Urlaub zu haben. Ne? Also zum Beispiel, bevor ich vormittags in der Praxis anfange, gehe ich immer eine Runde spazieren, höre dabei Hörbücher oder Podcasts und tanke so auf, um dann den Tag in der Praxis auch gut durchzustehen.
Mhm. Ich glaube, das ist für mich, finde ich, ganz wichtig, dass man sich dann selbst auch kein schlechtes Gewissen macht. Ich glaube, ganz viele, wenn ich so ins Businessleben schaue, haben dieses selbst auferlegte oder dieses Gefühl von außen auferlegt zu bekommen, zu funktionieren. Und der mehr leistet, der ist auch mehr wert. Und das finde ich ganz wichtig, dass man da dann eben sagt, es ist was Tolles, wenn ich mich so organisieren kann, dass ich eben vor meiner Arbeit mir diesen Freiraum schaffe und auch was für mich tue, ne? Dass ich da kein schlechtes Gewissen habe, dass ich jetzt da irgendwie irgendwelchen Ansprüchen nicht genüge oder so, sondern dass man da auch wirklich ganz selbstbewusst dann auch damit umgeht. Das finde ich total wichtig.
Mhm. Ja, und sich auch bewusst machen, nur wenn ich gut für mich sorge, kann ich auch gut für andere da sein. Ne? Mhm. Also das ist ja so, wie man im Flugzeug fliegt, da soll man erst sich die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann dem Nachbarn. Und ich wette, dass viele Mütter in ihrer Panik erst dem Kind die Maske aufsetzen würden, dann selber dabei bewusstlos werden und dann sind beide verloren. Und da dieses Bild finde ich da immer ganz gut, gut für sich zu sorgen, weil man dann auch für Freunde, für Familie, für Partner, Partnerin gut da sein kann. Und dass das gar nicht egoistisch ist, sondern Selbstfürsorge und auch Nächstenliebe, wenn ich gut für mich sorge.
Hm. Ja, cool. Sehr erhellend.
Ja, das kann
man. Ja, man macht sich da so wenig Gedanken drüber. Ne? Man denkt einfach viel zu wenig nach. Man ist eigentlich immer so mit sich selbst beschäftigt und mit seinem Leben und über solche Themen, ja. Man reflektiert einfach auch da wenig.
Ja, oder man hat wirklich nur dieses, okay, ich habe Zahnschmerzen, dann gehe ich zum Zahnarzt. Aber wenn man irgendwie mal so schlecht drauf ist, und damit fängt es ja auch manchmal an.
Und ja, das, so symptomatisch, ne? Irgendwie, ich habe was und jetzt mache ich was dagegen, aber ich mache mir keine Gedanken, wo kommt das her.
Ja, und das ist ja auch was, wo ja eben auch nicht nur, gerade wenn wir jetzt nochmal kurz den Bogen zur HIV-Diagnose zurück schmeißen. Da kann ja sozusagen ja auch nicht nur die Therapie oder eine mögliche Therapie helfen, sondern eben ja auch mit anderen. Wir haben ja auch ganz viele Selbsthilfestrukturen in Deutschland, wo man eben Hilfe bekommen kann. Und da kommt es ja natürlich auch wieder denen zugute, wenn es den anderen eben gut ist, wenn die es gut verarbeiten konnten. Damit helfen sie ja dann anderen auch wieder gut, indem sie das vorleben können. Und dann man vielleicht auch gar nicht dann angewiesen ist auf eine Therapie und auf einen langen Warteplatz, wenn die anderen vielleicht einem auch schon so ein bisschen mit eigenen Strategien helfen können, wie sie es damals gut geschafft haben, damit klarzukommen.
Richtig, und da ist es wirklich wieder so, ich finde immer so, Hashtag Reden hilft. Wenn ich mich austausche, mit anderen drüber spreche, dann kann mich das weiterbringen und da muss ich nicht jede Erfahrung selber auch durchmachen. Und da ist es wirklich wichtig, sich zu öffnen. Und das erlebe ich immer wieder auch, wenn Patienten und Patientinnen das erzählen. Wenn sie sich jemandem öffnen, dann wird das, diese Beziehung kommt auf eine ganz andere Ebene. Und dazu muss einer den ersten Schritt tun. Und dann wird es, denke ich, auch so, dass es in der Gesellschaft nicht mehr ein großes Tabu sein wird, sei es jetzt eine psychische Erkrankung oder sei es eine HIV-Infektion.
Ja, und du hast es schön gesagt, reden hilft und zuhören auch. Es war ganz wunderbar, liebe Anke, dass du heute dabei warst und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr noch mehr von der Anke hören möchtet, Anke hat auch einen ganz wunderbaren Podcast schon gemacht. Und Anke, möchtest du unseren HörerInnen nochmal sagen, wo sie überall mehr von dir finden können?
Ja, also ich hatte bis letztes Jahr im März mit einer lieben Kollegin den Podcast Die Psychotanten, den wir leider dann einstampfen mussten, aber die Folgen sind weiterhin auch alle auf Apple, also auf, bei iTunes, bei Deezer, bei Spotify zu hören, und sonst erfährt man mehr von mir auf Instagram unter Die Psychotherapeutin.
Sehr gut.
Sehr gut. Und uns könnt ihr natürlich auch auf Instagram finden, unter André und Fabian. Und natürlich auch bei Spotify.
Genau, wir sind auf Spotify,
Deezer,
wir sind
auf Podigee. Da findet ihr natürlich unseren 2plus-Podcast.
Auf der Webseite von Noch viel vor, da gibt es die Folgen auch.
Genau. Also, liebe Anke, vielen Dank, dass du heute da warst und uns etwas mitgenommen hast in deinen Stuhl, in deine Praxis.
Gerne. Es war mir eine Freude.
Das freut uns. Ja, dann wünschen wir dir noch einen ganz, ganz tollen Nachmittag, Abend. Und ihr, liebe Hörer, wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.